Guten Morgen miteinander. Wie Pastor Michael schon angedeutet hatte, wir hatten zwei recht intensive Tage am Freitag und am Samstag miteinander zu dem Thema Gottes Stimme hören und einige Konsequenzen davon. Und diese Lehrpredigt möchte uns begleiten. Man braucht es nicht unbedingt verknüpfen mit dem Thema Prophetie, man kann, aber ich lese mal den Untertitel hier, Schritte in der Erfüllung einer Verheißung. Nun, ich stelle mir vor, dass einige das in der Praxis erlebt haben, ich auch. Ich bin aufgrund einer Verheißung von Südafrika nach Europa gekommen, nach Deutschland und in der Schweiz. Ich wohne in Deutschland, wie soll ich das sagen, von hier aus gesehen, gerade jenseits des Jordan, der heißt hier Rhein. In Weil am Rhein, bin in einem Reisedienst tätig und darf in viele Gemeinden kommen und Menschen begleiten zum Thema Gottes Stimme hören und in besonderer Weise Input geben zu der persönlichen Umsetzung, Anwendung zu dem Thema Gottes Stimme hören. Und anhand von diesem Bericht, der wahrscheinlich vielen von uns vertraut ist, dem Thema von der Heilung des Namens, kann man einige Prinzipien anschauen. Und die könnte man auch in seinem eigenen Leben wiedererkennen. Und wir schauen mal, wie wir damit umgehen können. Ich bete erstmal mit uns. Vater, ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir, dass wir so im Namen Jesu hier versammelt sein dürfen. Ich danke dir für jede einzelne Person. Und ich danke dir, Herr, dass Epheser 4, Vers 10 sagt, denn wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die er zuvor vorbereitet hat. Ich danke dir, Herr, für jede einzelne Person, wie wir hier versammelt sind, hast du im Vorfeld gute Werke vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Und ich bete, Herr, dass die Prinzipien, die wir hier anschauen wollen, dazu beitragen, dass wir für uns selber, jeder Einzelnen, den Weg erkennen, den du für uns vorgezeichnet hast, darin bleiben und dass wir darin wandeln dürfen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, diese Wahrheiten zu verstehen, zu verinnerlichen, aber auch, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Amen. Ich möchte noch eines sagen zu dem Thema Verheißung, also Schritte in der Erfüllung einer Verheißung. Eine Verheißung heißt, Gott spricht dir und mir für unser Leben etwas zu, das in die Zukunft sich verwirklicht. Das kann auf sehr unterschiedliche Art geschehen. Eine sehr wunderbare Art ist in unserer eigenen stillen Zeit, in der eigenen Bibel, dass uns ein Vers irgendwie in Bibel lesen oder ähnliches plötzlich eine neue Realität bekommt und zu einer persönlichen Zusage wird. Es kann auch sein, und das ist sicher eines der kostbarsten Arten in den Lehrpredigten hier, in diesen Gottesdiensten hier, dass etwas dich wirklich innerlich berührt und sagst, Herr, daran halte ich fest und ich danke dir, dass du etwas mit mir vorhast. Es kann auch durch ein prophetisches Wort kommen, durch einen prophetischen Traum und man könnte unter diesem Blickpunkt viele, viele Leutes Leben, die im Alten und im Neuen Testament geschildert werden, mal genauer anschauen, wie sind die mit einer Verheißung umgegangen und was lässt sich daraus lernen. Vielleicht vorweg schon genommen, eine Verheißung weist oft in die Zukunft. Die wird uns in der Gegenwart zugesprochen und weist auf die Zukunft. Und wir wollen hier ein paar Schritte beobachten, die uns helfen könnten, was wir vielleicht manchmal übersehen, beziehungsweise wo wir mittendrin stecken. Und so lese ich hier einen Bericht von Naaman. Ich stelle mir vor, den haben wir vielleicht irgendwann mal im Kindergottesdienst eh schon gelernt. Also das ist nicht eine neue Lehre. Vielleicht nur dieses. Das ist jetzt nicht die typische Lehre, wie man sie so aus dem Textbuch lernen würde, sondern ganz im Gegenteil. Ich lese den Bericht von Naaman vor und gebe hier und da ein paar Kommentare. Und die Idee wäre, dass man zu einem späteren Zeitpunkt, dass du in deiner eigenen Lieblings-Gute-Nacht-Bibel diesen Bericht nochmal selber liest und dann den Herrn fragst, und Herr, was möchtest du mir aus meiner persönlichen Lieblingsbibel sagen? Und bestimmt kommen dann noch eine ganze Menge Wahrheiten ans Licht, die ich gar nicht hier angesprochen habe. So lese ich einfach mal das vor und gebe ein paar Kommentare. 2. Könige 5, Vers 1. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Das ist jetzt alles sehr sanft formuliert. Man könnte sagen, er war wahrscheinlich der Generalfeldmarschall der Streitkräfte von den Aramäern. Also sozusagen der Erzfeind vom Volk Israel. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr, das ist also der Generalfeldmarschall Naaman, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging hin und berichtete seinem Herrn. Also Generalfeldmarschall Naaman geht zu dem König der Aramäer, das ist sein Boss, sein Chef, und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, gebt sie hin und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Das ist für uns nicht genau nachvollziehbar, muss ein enormes Vermögen gewesen sein an Gold, Silber und Kleidung. Also Naaman bekommt dieses große Geschenk und geht nach zum Volk Israel. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse und sehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Man könnte das in unsere moderne politisch-militärische Situation übertragen. Da gibt es doch einige recht, wie soll ich sagen, kampfeslustige Leute in unserer nicht so weiten Entfernung. Und stell dir vor, dass bei denen, das gibt Probleme, und die kommen dann hier und sagen, könnt ihr bitte meinen General von Aussatz befreien oder von einer schlimmen Krankheit? Und der König von Israel, der deutet das dann naheliegend, sagt, tja, hier gibt es nur Probleme. Das ist ein politisch oder diplomatischer Anlass, um mir Probleme zu machen. Vers 8. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Ich denke, die meisten von uns wissen Bescheid. In dem Sprachgebrauch vom Alten Testament, im Hebräischen, in dem Kultur von Israel, wenn eine Person, da steht manchmal über den König, manchmal über den hohen Priester oder was, die haben so feine Gewänder gehabt und in eine Höchstform von Ausdruck von Entsetzen und Empörung reißen sie das Gewand auf. Und das ist so in der damaligen hebräischen Kultur die Höchstform von Ausdruck von Entsetzen. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Das ist die Vorgeschichte. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. In gewisser Weise beginnt hier die Lehrpredigt. Schritt Nummer 1. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Hier lesen wir zum ersten Mal, Also was hat Naaman sich gewünscht? Eine Heilung. Und er kommt zu Elisas Haus und Elisa schickt einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, gehe hin, bade dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt werden. Das ist eine Verheißung, die in die Zukunft zeigt. In diesem Fall ist das jetzt ein prophetisches Wort. Der Prophet spricht ein Wort und sagt, vorgesehen für dich ist, Gott will dich wiederherstellen und die Schritte dahin führen zum Jordan und durch den Jordan. Also ein Merkmal von einer Verheißung, und das gilt für jeden von uns, es zeigt in die Zukunft. Hier ist das sehr eindrücklich, weil so ein alttestamentlicher Prophet involviert ist. Aber es kann ja viel weniger dramatisch sein für dich und mich persönlich, dass wir entweder im hörenden Gebet mit anderen zusammen oder, wie ich schon sagte, einen Bibelvers zugesprochen bekommen und dass wir diesen Vers für uns selber wahrnehmen. Und die Frage wäre, wie gehen wir damit um? Ich will die Einzelheiten nicht erklären, aber es gibt ein paar Verse, die mein Leben begleiten. Vor ganz vielen Jahren war ich bei Jugend mit einer Mission. Da war ich noch in Südafrika tätig, lebte dort und kam nach Deutschland zu Jugend mit einer Mission, zu einer Jüngerschaftsschule. Und an dem Tag, wo ich ankam, da sagen sie, Herr Walter, hier ist dein Bett. Und wie das im typischen, wunderbaren Jugend mit einer Mission Stil gemacht wird, da lag eine schöne Tafel Schokolade und eine Karte auf dem Bett. Und liebe Walter, herzlich willkommen hier bei der Schule. Wir wünschen dir Gottes Segen für die Zeit und vieles Schöne, was dir aufgeschrieben wird. Und dann gab es 3 Bibelverse. Die wurden mir zugesprochen. Die Schokolade habe ich erstmal auf die Seite gelegt. Es war ja auch keine Schweizer Schokolade, aber das nur so nebenbei. Und habe meine Bibel hergeholt und diese 3 Verse angeschaut. Dann dachte ich, das kann wohl nicht wahr sein. Die Verse waren nicht so schlimm, die waren so schön. Das war jenseits meiner Vorstellungsmöglichkeiten. Im Laufe der Zeit habe ich dann bei der Leiterschaft nachgefragt, sag mal, wie seid ihr auf diese 3 Verse gekommen? Ja, sagt sie, wir haben für jeden so einen Willkommensgruß geschrieben, aber wir haben im Vorfeld bei jedem, so zum Bewerber, der als Teilnehmer auf die Schule kommen will, haben wir bei Gott nachgefragt, ist das für diese Person jetzt dran? Und wenn Gott sagt ja, dann haben wir gesagt, Herr, und bitte gib uns Verse, die diese Person dann bestätigt oder ihr hilft. Also so habe ich wahrgenommen, diese Verse haben die Leiterschaft von Gott empfangen und haben es mir aufgeschrieben. Ich bin damit gar nicht so gut umgegangen. Und diese Lehre ist zum Teil dadurch entstanden, mit meinem Ringen damit, was dort mir zugesprochen wurde. Und das liegt jetzt schon fast 30 Jahre her. 2 von den 3 Versen sind wahr geworden. Den 3. warte ich noch drauf. Also eine Verheißung zeigt auf die Zukunft. Und die Frage ist, was machen wir zwischen jetzt und der Zukunft? Am liebsten würde ich fragen, hast du einen Bibelvers oder eine Verheißung oder etwas, was dich begleitet? Erstens, hast du sowas? Und zweitens, wie gehst du damit um? Ich muss so ganz kleinlaut sagen, ich bin damit nicht immer so ganz gut umgegangen. Und dadurch ist diese Lehre entstanden. Also die Verheißung ist ganz einfach. Gehe hin, bade 7-mal und du wirst wiederhergestellt werden. Phase 1 von einer Verheißung ist erstmal die erste Phase. Und ich komme aus der Naturwissenschaft. Also das ist jetzt die gute Nachricht. Das ist keine mathematische Grafik. Ich möchte damit nicht Mathematik darstellen. Man könnte sagen, es ist eine Glaubensgrafik oder eine Begeisterungsgrafik. Und die erste Phase, häufig bei vielen von uns, ist Begeisterung. Jawohl, Gott hat mir diesen Vers zugesprochen. In der Regel, ob das nun ein Bibelvers ist oder ein Zuspruch ist, irgendwann kommt ein Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist unter anderem verknüpft mit Zeit. Also hier wird ein Zuspruch dir gegeben Und dann geht die Zeit entlang. Und warum ich diese Lehre halte, ich habe wirklich allen Ernstes damit gerechnet, von hier geht es nur aufwärts und aufwärts und aufwärts und was besser und besser und es wird fantastisch. Und als die Zeit dann vorbeiging und die Zeit vorbeiging und die Zeit vorbeiging, fing ich an, eine ganze Menge zu fragen. Und das ist hier, wo diese Lehre einknüpfen möchte. Also Phase 1 ist die Verheißung und es dauert nicht lange. Dann kommt die zweite Phase und die heißt Konfrontation. Nun ist bei Naaman, was ich so ein bisschen schwierig finde von diesem Bericht in Könige, der Zeitfaktor wird nicht hervorgehoben. Viele Ereignisse, aber nicht der Zeitfaktor. Handelt es sich hier um Tage oder Wochen oder viele Wochen? Das macht es schwierig. Wir lesen einfach mal weiter den Bericht. Da wurde Naaman zornig und ging und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt. Das können wir vielleicht mit nach Hause nehmen. Siehe, ich hatte mir gesagt. Die Sache wird dann spannungsgeladen, wenn wir eine feste Vorstellung haben, genau wie Gott wirken wird. Und wenn es sich nicht so eintrifft, dann wirft es bei uns Fragen auf. Was hat er sich gesagt? Er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Weil die Sache sich nicht so entwickelt hat. Muss man verstehen. Also er war gewohnt Generalfeldmarschall. Ich weiß nicht, haben Generäle bei euch auch viele Sterne und Schwerter auf der Schulter? Auf jeden Fall viele blitzende Dinge. Und wenn er auf der Bildfläche entstand, da haben alle pariert gegrüßt. Und eine große Parade, es war immer Spektakel, wenn er auf der Bildfläche erscheint. Und der Prophet Elisa hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu begrüßen. Er schickt einfach nur einen Boten und sagt, liebe Naaman, es ist höchste Zeit, dass du mal wieder badest. Da draußen ist der Fluss, geh mal hin und bade dich. Ja, und wir wissen sicher alle, das ist nicht so wie der Jordan, der hier vor der Tür vorbeifließt. Ich meine, das ist ja bestes Schweizer Wasser. Das ist ja der Jordan da, wo das ein bisschen anders aussieht. Was wir hier mitnehmen können, ist, Paulus schreibt, 1. Korinther 2, Vers 13, da holen wir nur einen Gedanken raus. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. So ein Zuspruch, eine Verheißung ist ein geistlicher Aspekt und der braucht geistliche Deutung, ein geistliches Verständnis. Und die Problematik kommt dabei hinein, was ich schon hervorgehoben habe, eine Verheißung schaut in die Zukunft und holt mich in der Gegenwart ab und bringt eine Herausforderung. Wie gehe ich damit um? Hier sehen wir, wie Naaman damit umgeht. Er hatte eine feste Vorstellung. Siehe, ich hatte mir gesagt, so wird Gott jetzt wirken. Und dann die natürliche Bewertung. Elisa sagt zu ihm, geh und bade. Sagte, ja, aber wir haben ja auch Flüsse und die Flüsse sind viel besser als alle anderen. Und vielleicht noch ganz subtil zum Thema Stolz. Er meinte, dass er enorm demütig ist. Erstens hat er seiner Frau gehorcht. Das ist in der orientalischen Kultur wahrscheinlich eher nicht üblich, dass ein Mann seiner Frau gehorcht. Und nicht nur das, er gehorcht seiner Frau, und er gehorcht der Dienstmagd. Ich meine, die ist eine Sklavin, eine gekaufte Sklavin. Und er folgt ihrem Rat. Also das ist ja der Inbegriff nach orientalischer Vorstellung von demütig sein. Und hier tut der Prophet Elisa ihn noch nicht mal würdigen mit einem Gespräch. Vielleicht nur noch die Zusammenfassung. Dies ist ein Wort der Weisheit. Unter den neun Geistesgaben, an allererster Linie steht ein Wort der Weisheit. Ein Wort der Weisheit spricht in die Zukunft und wird in der Gegenwart ausgesprochen. Und mein Kommentar dazu ist, häufig bringt ein Wort der Weisheit eine Konfrontation bei dir und mir. Also die Phase 2 ist, die Konfrontation. Dazu vielleicht einen Gedanken. Ich glaube, der kommt, wenn ich das richtig mich daran erinnere, kommt diese Aussage, die ich jetzt machen werde, die kommt von Watchman Nee, dem chinesischen Erweckungsprediger. Der hat mal gesagt, achte drauf, dass du nicht in der Finsternis einen Baum ausreißt, den du im Lichte gepflanzt hast. Könnt ihr dieses Bild verstehen? In der Begeisterungsphase, jawohl, Gott ist mit mir, Gott hat mir einen Zuspruch gegeben. Und dann fangen die Umstände an, dass die sich nicht so optimal entwickeln, zumindest nicht so, wie wir es vorgestellt haben. Und es ist eine reale Sache, diese Konfrontation. Und wenn man unter diesem Blickpunkt anschaut, viele, viele der sehr namhaften Personen, dessen Leben geschildert wird im Alten Testament, ich nehme es einfach mal eine Person hervor, Abraham wurde ja Abraham und sollte der Vater von einer vielen großen Nation sein. Und dann kommt die Konfrontation, diese Verheißung kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und bringt eine enorme innere Konfrontation. Es scheint mir so, wenn es eine wirklich echte Verheißung von Gott ist, dann gibt es aber auch eine wirklich echte Konfrontation. Können wir das mitnehmen und an einem eigenen Leben schauen? Und da gibt es verschiedensten Personen, die Jakob hat Verheißung von Gott bekommen und Josef hat Verheißung bekommen und viele andere im Alten Testament. Und früher oder später gibt es einen Konflikt, dass die äußeren Umstände und das, was ich momentan erlebe, so nicht zusammenpassen will. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und einer unserer Pastoren hat gesagt, wie man das verstehen kann, eine Verheißung holt dich ab auf Punkt A, das ist, wo du dich jetzt befindest, und gibt dir einen Zuspruch auf ein neues Niveau B. Gott gibt uns eine Verheißung, um uns abzuholen auf Punkt A, und er möchte uns weiterführen auf Punkt B. Und etwas muss sich ändern, etwas ist ich. Und da kommt diese Konfrontation. In diesem Fall ist das eine recht kurze Geschichte. Manche Geschichten im Alten Testament, die haben Jahre. Abraham hat wohl mehrere Jahrzehnte an dieser Verheißung festhalten müssen. Hier, wie ich schon sagte, der Zeitfaktor wird nicht wirklich gesagt. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Ich hoffe, ihr habt das auch erlebt. Ich habe das einige Male erlebt. Wenn ich kurz davor war, das alles hinzuschmeißen, haben nicht viele, aber einige sehr gute Freunde mich begleitet. Ich wünsche dir, dass du es auch erlebst, dass du vielleicht Leute ins Vertrauen ziehst, in der Gebetspartnerschaft und sagst, ich komme mit dieser Sache nicht klar. Gott hat mir eine Verheißung gegeben, dass ich körperlich geheilt wirst oder dass einer deiner Kinder zum Glauben kommt oder dass Gott massiv in deinem Umfeld eingreift. Wir alle wünschen uns, dass Gott uns bei Punkt A abholt und zum Punkt B ist, etwas endet, dass wir das Reich Gottes in unserem praktischen Leben erleben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt hier fragen würden, wer von euch haben Ungläubige, Familienangehörige, Kinder, Nahestehende oder was? Und wie lange betest du schon für die, dass die zum Glauben kommen? Das kann man sehr real in diese Situation übertragen. Und das ist dann nicht verwunderlich, wenn man dann dabei manchmal mutlos wird und sagt, weißt du, ich bete jetzt schon so lange. Und es kommt immer noch nicht. Reiß nicht auf in der Finsternis, was du im Licht gepflanzt hast. Die dritte Phase, und wiederum hier kommt das Thema der Zeitfaktor, kommt nicht so richtig zum Ausdruck. Transformation heißt, Gott ändert dich und mich, damit wir kompatibel werden für das neue Niveau, auf das er uns hinführen möchte. Und man könnte unter diesem Blickpunkt, man kann es im Alten Testament sehen, man kann es im Neuen Testament sehen, Gott hat die Menschen verändert, die einzelne Person, damit die Person kompatibel wird für den nächsten Abschnitt. Und eine meiner Freunde hat mir mal gesagt, das ist nicht nur eine Talsohle. In der Regel sieht das so aus. Da sind viele Ups und Ups und Downs, manchmal mehr Downs als Ups. Und warum ich dieses alles so darstelle, ist zur Ermutigung sagen, ich könnte jetzt, aber das würde den zeitlichen Rahmen, den wir haben, überschreiten, über verschiedene Personen im Alten Testament einiges hervorheben, wie sie die Transformation erlebt haben. Bei Naaman wird uns fast nichts berichtet. Nur, dass er sich dann aufmachte. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte zum Mann Gottes zurück. Ist das Wort wahr geworden? Yes. Aber zum Glück geht die Geschichte noch weiter. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er, das ist jetzt Elisa, besagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er, das ist jetzt Naaman, drang in ihn, es zu nehmen, doch er, Elisa, weigerte sich. Ich möchte nur das hervorheben. Ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Wer hat ihnen denn das gesagt? Elisa nicht. Weißt du, wie ich mir vorstelle, wie man Gemeinde erleben könnte? Dass wir hier die Türen öffnen und da kommen Leute von der Straße sozusagen rein, die verzweifelt sind, aussichtslos. Naaman war ja ein aramäische Heide, der war ja kein gläubiger Israelit. Und die kommen hier und erleben kraftvoll eine Anrührung von Jesus. Da sagen sie, siehe doch, ich habe erkannt, dass es nur einen Gott gibt und dem kann man hier in dieser Gemeinde begegnen. Wäre das was? Es kann eine unterschiedliche Art dieser Begegnung sein. Kann durch körperliche Heilung wie bei Naaman sein, kann auch durch eine sehr gute Predigt sein, kann durch ein persönliches prophetisches Wort, das wir zugesprochen bekommen. Ich stelle mir vor, das könnte so ein Hinweis sein für unsere moderne Gemeinde. Siehe doch, sagt ein ungläubiger Heide, ich habe erkannt, dass es Gott gibt. Die Erfüllung, und das habe ich ganz bewusst gesagt, führt uns auf ein neues Niveau. Und bei Naaman, er hat körperliche Heilung sich erhofft. Was hat er bekommen? Körperliche Heilung. Was hat er noch bekommen? Das können wir mal anschauen. Er will also Elisa belohnen und Elisa will es nicht nehmen. Da sagt der Naaman, wenn also nicht, dann möge man doch deinen Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. Also da muss man sich das vorstellen, wie das damals war. die hatten in der damaligen Kultur im Orient die Vorstellung, dass die Götter, Götzen, die sind ortsgebunden. Und nun kommt er zu Elisa und hier bei Elisa, hier ist er dem allmächtigen Gott begegnet. Einmal hat er Heilung empfangen und zum anderen versteht er, es gibt nur einen Gott und das möchte er mit nach Hause nehmen. Und nun weiß er nicht, wie kann er es nach Hause nehmen. Er sagte, also den Boden, auf dem Elisa steht, das werde ich mir jetzt abschaufeln und auf meine Wagen laden und zu Hause werde ich hier den Boden von Elisa vorbereiten. Und wenn ich hier auf diesen Boden stehe, der von Elisa kommt, dann weiß ich, jetzt bin ich bei dem Gott Naaman, bei Gott Israel. Was machen wir modern? Wenn ein Gastsprecher oder eine Gastsprecherin uns anspricht, dann kaufen wir alle Bücher und alle CDs und alle DVDs und was gibt es heute alle. Warum? Wir wollen ihre oder seine Welt will ich mit nach Hause nehmen. Also das Anliegen, das verstehen wir alle. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern dienen als nur dem Herrn. Wer hat ihm das gesagt? Nicht Elisa. In dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr, das ist also der König von Aram, in das Haus Rimmons geht, das ist sein Götze, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich im Haus Rimmons, dem Götzen, nieder. Warum? Das ist teils von seiner Amtshandlung. Da wird dann wahrscheinlich ein Riesenspektakel sein und der König und der Generalobest, die gehen zum Götzen und beten dort an und der König geht an seinem Arm und es macht ihm jetzt große Probleme. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in diese Sache vergeben. Sag mal, wer hat ihm das alles erklärt? Elisa nicht. Siehst du, er hat eine körperliche Veränderung erlebt und eine geistliche. Gott hat vor, durch Verheißungen, jedem von uns eine geistliche Transformation zu geben. Und an dieser Stelle, er kommt jetzt also zu Elisa und sagt, ich möchte alles, was du hast, hier bei mir auswenden, aufbauen und ich möchte einfach sagen, es tut mir so fürchterlich leid, ich muss in das Haus diesen Götzen gehen und was soll ich jetzt machen? Und Elisa sagt nur ein Ding, gehe hin in Frieden. Ich hoffe, wenn du diese Geschichte nochmal liest, dass dich das innerlich so berührt wie mich. Elisa hatte eigentlich eine sehr neutestamentliche Theologie. Die hätte es nicht gesagt. Ja, es ist gut, dass du sagst. Also die 10 Gesetze Mose, und da musst du noch beschneiden lassen, da musst du jedes Wochenmal opfern und dies und das. Er sagt, geh in Frieden. Warum? Er wusste, Naaman hat eine innere Transformation erlebt. Der braucht jetzt keine Gesetze mehr. Je mehr wir dem Herrn, dem lebendigen Gott begegnen, desto weniger Gesetze brauchen wir. Könnt ihr das vorstellen? Zum Abschluss diesen Vers hier. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich habe ihn aus der Elbefelder, man kann in anderen Übersetzungen auch lesen. Paulus schreibt und sagt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott gibt uns über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Amen. Ich mache noch eine kleine Zäsur. Und ich weiß nicht, ob es jetzt vorgesehen ist, dass noch ein Lobpreisteam jetzt kommt, aber das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Ich bete nochmal, aber ich lasse eine kleine Zäsur für ein paar Augenblicke, dass du mit Jesus darüber redest. Wo befindest du dich? Wenn du diese Grafik als Anleitung gebrauchen möchtest, hast du eine Verheißung? Wie weit verwirklicht sie dich? Für dein Leben oder vielleicht für das Leben deiner Kinder oder für das Leben von deinen dir lieb gewonnenen Freunden und Bekannten. Wo befindest du dich und was hast du bis jetzt erlebt beziehungsweise was ist noch ausstehend? Ich denke, es ist ein guter Moment, kurz mit Jesus darüber zu reden und ich mache dann ein Abschlussgebet. Also jeder ist jetzt eingeladen, selber mit dem Herrn über diese vier Phasen zu reden. Wo befindest du dich? Vater, ich bete für jede Person, wie wir hier versammelt sind und im Besonderen für die, die vielleicht mit ein Stück weit an Mutlosigkeit zu kämpfen haben, dass wir schon lange, lange an einer Verheißung festhalten, die Situation hat sich nicht gewandelt, das, was wir glauben, hoffen und erwarten, ist noch nicht eingetroffen. Ich bete, Herr, dass du uns ähnlich wie das bei Naaman war, Menschen zur Seite stellst, die uns verstehen, die uns kennen, die uns begleiten können und die uns ermutigen. Aber vielmehr bete ich, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns nochmal begegnest und uns Dinge erschließt, zugänglich machst. Die Bibel beschreibt dich, Gott Allmächtiger, als ein Gott der Hoffnung. Du gibst Hoffnung. So bete ich, Heiliger Geist, dass du jedem von uns Hoffnung ins Herz gibst, dass die Zusprüche, die du gegeben hast, Herr, dass die auch wahr sein werden und ähnlich wie das Naaman erlebt hat, rundherum gesegnet von hier aus weitergehen dürfen. Amen.